So ein Wetter. Heute spüre ich wieder jeden Knochen. Ja, kennt ihr das? Ich vermute, die Älteren unter uns tendenziell schon, die Jüngeren wahrscheinlich erst, wenn sie die erste Knie-OP hinter sich haben. Oder du merkst plötzlich, wie am hellen Tag deine Augen irgendwie schummrig werden. Und die Birne fängt an zu brummen, dass es dir den Schädel zerreißen will, und im gleichen Atemzug merkst du, wie dein Magen am liebsten in der nächsten Schüssel landen würde. Migräne. Ich meine, es gibt sicher mancherlei Ursachen für Migräne, aber sicher definitiv auch eine besondere Form von Wetterfühligkeit. Aber soll ich euch was verraten? Wetterfühligkeit ist auch ein spezifisch christliches Problem. Ja, das staunt ihr. Es gibt auch eine christliche Form der Wetterfühligkeit. So gibt es zum Beispiel also so klassische Schönwetterchristen. Ja? Also für Schönwetterchristen, da ist alles, ist mit Gott alles schön und gut. Solange im Leben eben alles schön und gut ist. Einziger Haken, wenn das Wetter nicht so schön ist oder sich Dinge ereignen, mit denen wir uns schwer tun, die einem nicht schmecken, dann brauche ich Gott irgendwie doch auch nicht. Hiobs Frau in der Bibel ist ein klassisches Beispiel für eine Schönwettergläubige, die ihrem Ehemann, als es ihm so richtig dreckig geht, rät, Zitat: Willst du Gott jetzt immer noch die Treue halten? Verfluch ihn doch und stirb. Aber Hiob antwortete: Du redest ohne Verstand, wie eine, die Gott nicht ernst nimmt. Wenn Gott uns Gutes schickt, nehmen wir es gerne an. Warum sollen wir dann nicht auch das Böse aus seiner Hand annehmen? Also der Schönwetterchrist, der glaubt an Gott, solange alles chillig ist. Chillig, creamy, Flower Power, das Leben läuft. Aber wenn das Wetter umschlägt und das Barometer kippt, dann kippt auch der Glaube. Und wenn es hart auf hart kommt, dann verflucht doch Gott und stirb. Aber es gibt nicht nur die Schönwetterchristen. Wetterfühligkeit gibt es auch in der anderen Richtung. Es gibt auch die Schlechtwetterchristen. Wie gesagt, typisch christliches Phänomen, Wetterfühligkeit, Schlechtwetterchrist. Gott, wenn es dich gibt, dann hilf mir jetzt. Ich will nicht krank sein. Ich bin noch so jung und hilf mir. Und wenn es dann wahr wird, dass sich etwas tut, dass Gott hilft, ja, dann ist doch klar, wie beim schlechten Wetter auch, man packt den Schirm ein, weil man nicht mehr braucht, und stellt ihn in die Ecke. Ob ich übertrieben habe, bin mir nicht so sicher. Letzteres habe ich allzu oft erlebt. Hiob zeigt uns heute Morgen eine echte Alternative. Wie es gelingen kann, dass unser Glauben zwischen einem Schönwetterglauben und einem Schlechtwetterglauben nicht nur etwas weniger wetterfühlig wird, sondern stark. Wir kommen in einer kleinen Serie an den Sonntagen von heute bis Ostern zu den regulären Predigttexten, aber ich habe gedacht, man kann sie wirklich so verbinden: geistliche Volkskrankheiten, Wetterfühligkeit, Kurzsichtigkeit und Muffensausen, eine therapeutische Predigtreihe. Ich lese uns das für heute vorgegebene Bibelwort aus Hiob, Kapitel 19, die Verse 19 bis 27 unter der Überschrift: Wieder die Wetterfühligkeit unseres Glaubens, wie eine Hiobsbotschaft unseren Glauben stark macht. So klagt Hiob: Alle meine Getreuen verabscheuen mich, und die ich lieb hatte, haben sich gegen mich gewandt. Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch, und nur das nackte Leben brachte ich davon. Erbarmt euch über mich, erbarmt euch, ihr meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Warum verfolgt ihr mich wie Gott und könnt nicht satt werden von meinem Fleisch? Ach, dass meine Reden aufgeschrieben würden, ach, dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift mit einem eisernen Griffel und mit Blei für immer in einen Felsen gehauen. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen. Meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Wieder die Wetterfühligkeit unseres Glaubens, wie eine Hiobsbotschaft unseren Glauben stark macht. Nun, zunächst sind Hiobsbotschaften ja Anfechtung pur. Und wenn wir gestärkt daraus hervorgehen, dann ist das immer ein Geschenk. Und trotzdem geben uns Hiobsbotschaften, Leiterfahrungen, Hiobsbotschaften und im übertragenen Sinn diese Hiobsbotschaft heute Morgen Hilfestellung, wie unser Glauben an Stärke und an Halt gewinnen kann, dass er nicht so leicht, wenn das Wetter kippt, unter die Räder kommt. Ein erstes. Eine Hiobsbotschaft konfrontiert uns mit der Realität. Jede Hiobsbotschaft erinnert uns daran, wir sind noch nicht im Paradies. Und diese Welt wird nie das Paradies werden. Alle Ideologien, die das behauptet haben in den vergangenen Jahrhunderten und Jahrtausenden, sind alle schon längst untergegangen. Das Leid ist Realität. Und wenn wir Jesus in seinen Endzeitreden ernst nehmen, dann wird das auch nicht weniger werden, bis er wiederkommt. Wie in Wellenbewegungen wird es zunehmen. Vergleichbar den Wehen einer Schwangerschaft, die bis zur Geburt zunehmen. Zitat Paulus, Römer 8. Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Wir wissen ja, die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerz, wie in Geburtswehen, bis heute. Und nicht nur sie, uns geht es genauso. Diese Welt so, das Bild von Paulus liegt in den Wehen. Es geht auf die Geburt zu, auf Jesu Wiederkunft und sein himmlisches Reich. Wehen sind ein Teil dieser Welt. Und deshalb ist es ein zweiter Schritt heraus aus der Wetterfühligkeit unseres Glaubens. Also der erste Schritt, Wahrnehmung und Bewusstsein, was Realität ist. Ein zweiter Schritt raus aus der Wetterfühligkeit, die Wehklage. Die Klage unserer erlösungsbedürftigen Realität. Hiob macht es uns vor, indem er seine körperliche Not klagt und davor schon seine soziale Not. Alle meine Getreuen verabscheuen mich und die ich lieb hatte, haben sich gegen mich gewandt. Jetzt kommt nach der sozialen Ebene die körperliche Ebene, mein Gebein hängt nur noch an Haut und Knochen. Entschuldigung, an Haut und Fleisch und nur das nackte Leben brachte ich davon. Alles hat sich aufgelöst. Der Körper und die Beziehungen. Umso gravierender ist das Ganze ja, wenn wir uns vor Augen halten, was Hiob für eine Person war. Definitiv der Top-Manager seiner Zeit. Hiob 1 stellt uns diesen Hiob vor. Wenn wir dort lesen, 7000 Schafe. Ich meine, die Durchschnittsfamilie damals hatte vielleicht 100 Schafe, wenn es hochkommt. Und dann gibt ein Schaf pro Jahr 2 Kilo Wolle. Heißt so viel wie Hiob hatte jährlich 14.000 Kilo Wolle. Damit war er definitiv die Nummer 1 in der Modebranche seiner Zeit. Aber wenn wir weiterschauen, dann heißt es in Hiob 1, 1000 Rinder. Mit 1000 Rinder damals war er definitiv, was die Milchproduktion und die Steaklieferung angeht, die Nummer 1 der Ernährungsbranche. Und wenn wir dann weiterlesen in Kapitel 1, dass Hiob 500 Esel hatte und 3000 Kamele, also die Esel, das sind so vielleicht die Kleinlaster, die 7-Tonner. Also 500 7-Tonner standen bei ihm im Fuhrpark rum. Und die Kamele, das sind die 40-Tonner, die Sattelzüge. Also einer der 3000 Sattelzüge rumstehen hat. Das war definitiv die Nummer 1 der Transportbranche seiner Zeit. Und wer 3000 Sattelzüge bei sich rumstehen hat, der hat ihn ja nicht nur rumstehen, der hat Beziehungen, Connections. Also wenn einer Connections hatte, Beziehungen, geliebt war, anerkannt war, Respektsperson war, dann Hiob. Und jetzt sehen wir diesen Mann, dieses Häuflein Elend, wie er hier sitzt, körperlich am Ende, Beziehungen gibt es keine mehr. Das Einzige, was er kann, klagen. Und das macht er uns vor. Und wir lernen von ihm, wie wir es von den Psalmen lernen, klagen ist erlaubt. Vor Gott. Ich meine, es gibt einen Unterschied zwischen Jammern und Klagen. Rumjomre, vor sich hinjomre, das bleibt bei sich. Klage, biblische Klage, zu der die Psalmen und Hiob uns ermutigen, hat Gott vor Augen. Obwohl Hiob ja da schon richtig reinlangt. Also, boah, ich weiß nicht, ob einer sich das für uns trauen würde, zu sagen, die Hand Gottes hat mich getroffen. Aber Hiob und die Psalmen machen es uns vor, wir dürfen klagen. Unsere Not, unseren Schmerz, unsere Traurigkeit. Hiob, wenn er klagt, hat man den Eindruck, Gott hat sogar Humor. Zitat Hiob, ach, dass meine Reden aufgeschrieben würden, auf dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift mit einem eisernen Griffel und mit Blei für immer in einen Felsen gehauen. Irgendwie schon, ja auch nett, also diese Klage hat Gott gleich mal erhört. Hier haben wir sie. Zum Glück, Gott sei Dank, haben wir Hiobs Klage vor uns. Mit der Ermutigung, klagen zu dürfen. Und mit der Ermutigung, zwischen einem Schönwetterglauben und einem Schlechtwetterglauben zu entdecken, was trägt. Und Hiob reicht uns zwischen Sonnenbrille und Regenschirm das, was trägt. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Was für ein Satz. Mitten in diesem Elend. Spannt Hiob nicht den Schirm auf, zieht nicht die Sonnenbrille auf oder ab. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Im Hebräischen steht für Wissen, erkennen. Und damit ist deutlich, er hat es nicht bloß kapiert. Es ist keine Kopfsache. Erkennen in der Bibel. Und Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger. Das passiert nicht im Kopf. Wenn Hiob sagt, ich weiß, ich hab's erkannt, mein Erlöser lebt, dann heißt das nicht weniger, mein Erlöser, er lebt in mir. Ich hab's nicht nur kapiert, sondern er ist es, der da ist. Er ist es, der trägt. Auch wenn ich mir es anders wünschen würde. Oder wie es Paulus formuliert, ich lebe. Doch nun nicht ich, Christus lebt in mir. Und so macht uns Hiob vor, was trägt und Halt gibt. Christus in mir. Der, der am Kreuz getragen hat, was wir nicht tragen können. All unser Leid, all unseren Schmerz, unsere Traurigkeit, die Krankheiten, den Tod. Dafür ist Jesus gestorben am Kreuz. Und wenn Paulus sagt, ich lebe doch nur nicht ich, Christus lebt in mir. Was für ein Geschenk, das Halt gibt, weil Christus in dir, dir Halt geben will im Leben und im Sterben. Was unseren Glauben stark macht, ist der bewusst vollzogene Blickwechsel. Immer wieder dieser Blickwechsel von den Hiobsbotschaften, von dem Leid auf Gott. Aber eben nicht nur mit den Augen im Kopf, sondern im Herzen. Wieder die Hiobsbotschaften dieser Welt lehrt uns diese Hiobsbotschaft. Das Aber. Den Hiobsbotschaften dieser Welt halten wir diese Hiobsbotschaft entgegen. Aber ich weiß, ich habe es erkannt, verinnerlicht. Jesus in mir, er lebt, mit ihm auch ich. Tod, wo sind nun deine Schrecken und mit dem Tod all das Elend dieser Welt? Wir müssen durch und es tut weh. Aber den letzten Schrecken hat all das verloren, weil das letzte Wort nicht mehr der Tod hat, sondern der auferstandene Sohn Gottes. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Was unseren Glauben stark macht, eine Hiobsbotschaft, sie konfrontiert uns mit der Realität. Und das hat definitiv etwas mit Stärke zu tun, mit der Realität dieser Welt einerseits, aber genauso auch mit der Realität Gottes. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das Zweite, was unseren Glauben stark macht, eine Hiobsbotschaft hinterfragt unser Gottesbild. Wie kann Gott das zulassen? Die erste Reaktion auf eine Hiobsbotschaft oder auf eine Leiterfahrung ist die des Nicht-Wahrhaben-Wollens. Und das mündet dann vielleicht auch in diesen Satz, der vielleicht nicht einmal arg reflektiert ist, sondern der kommt dann einfach, nicht wahrhaben wollen, warum Gott? Und erst in einem zweiten Schritt, wenn dann auch etwas Zeit ins Land geht, kommen sie, die Gedanken. Aber die kommen dann auch tatsächlich. Und vielleicht sind dann auch noch Mitmenschen, die sagen, du darfst auch nicht fragen, warum lässt Gott es zu, sondern du musst fragen, wozu? Ja? Und dann drehen sich die Gedanken, ja, will mir Gott vielleicht was zeigen, wenn ich jetzt da durch muss? Hat Gott vielleicht das Leid geschickt, dass ich das oder das daraus lernen sollte? Mit der Frage wäre ich hochakut vorsichtig. Es mag Dinge geben, die Gott uns zeigen will. Natürlich, wir rechnen ja auch mit ihm und bitten ihn auch darum, dass er uns führt und uns Dinge zeigt. Aber dann wird er es auch tun und ich muss nicht im Leid danach suchen, was er mir jetzt dahinter irgendwie vielleicht irgendwo versteckt doch sagen will. Andersherum, kennst du einen Vater, der sich überlegt, also mein Kerle, ich glaube, der hat verlernt, was Dankbarkeit ist. Und überhaupt, der treibt sich ja die ganze Zeit überall nur rum, aber daheim sieht man auch nicht. Ich glaube, der sollte mal ordentlich Treppen ansegeln und sich da anbrechen, dass er wieder weiß, was Dankbarkeit ist. And never. Kein Vater denkt so in dieser Welt. Um wie viel weniger dein himmlischer Vater, der dich über alles liebt. Was ist das für eine schräge Theologie? Was will mir Gott jetzt sagen, wenn ich mir hier den Arm gebrochen habe? Hat er mir vielleicht noch den Arm gebrochen, dass ich lerne? Wir haben einen Gott, der dich über alles liebt. Die Bibel ist voll von Liebeserklärungen. Ich lese nur 5 aus einer Fülle. Jeremia 31. Ich habe dich je und je geliebt, sagt Gott. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Oder Jesaja 43. Du bist kostbar und wertgeachtet in meinen Augen und ich habe dich lieb. Oder Römer 8. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. 1. Johannes 3. Seht, welch eine Liebe hat der Vater uns erwiesen, dass wir Gottes Kinder sein sollen. Und wir sind es auch. Oder jetzt auch in der Passionszeit, Johannes 3. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Warum lässt Gott das zu? Am Kreuz beantwortet Gott diese berühmte Frage nach dem Warum auf seine Weise. Gott lässt das Leid an seinem eigenen Sohn zu. Um meinetwillen und um deinetwillen. Um all dessen Willen, was unser Leben so schwer und kaputt macht. Gott lässt das Leid zu an seinem geliebten Sohn. An Jesus, um meiner Krankheiten willen, unter deinen, um eurer Schmerzen willen, um unseres Sterbens willen, dass all das nicht das letzte Wort hat, sondern der auferstandene Herr. Jesaja hat es schon Jahrhunderte vorher von Jesus so angekündigt. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden geheilt sind. Wieder die Wetterfühligkeit unseres Glaubens.
die uns so schnell wie ein Blatt im Wind dahintreibt, weil zu dieser Welt einfach so viel Leid gehört. Wieder diese Wetterfühligkeit unseres Glaubens hilft der Blick aufs Kreuz. Und hier beantwortet Gott diese berühmte Frage nach dem Warum lässt Gott das zu auf seine Weise? Er lässt es zu an seinem geliebten Sohn, weil wir es nicht tragen können. Deshalb trägt er es, Christus in dir, er trägt dich. Also eine Hiobsbotschaft, das zweite, sie hinterfragt unser Gottesbild. Und gerade dadurch macht sie auch unseren Glauben stark. Weil wir gerade jetzt auch dann in dieser Hiobsbotschaft sehen, was für einen Gott wir haben. Wenn du sehen willst, wie Gott ist, dann schau aufs Kreuz. Ich weiß, ich habe es erkannt, mein Erlöser lebt. Noch ein letztes, wieder die Wetterfühligkeit unseres Glaubens macht unseren Glauben stark. Eine Hiobsbotschaft fragt nach Mitmenschen, die uns nicht mit fadenscheiniger Theologie zutexten, sondern die mit uns weinen. Zitat Hiob. Erbarmt euch über mich, erbarmt euch ihr meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Warum verfolgt ihr mich wie Gott und könnt nicht satt werden von meinem Fleisch? Aber wer solche Freunde hat, der braucht keine Feinde, oder? Was ist das Problem bei Hiobs Freunden? Das Problem, sie meinen, ihn belehren zu müssen. Guck, wie es dir geht, Hiob. Aber sowas von dreckig, das kommt doch nicht von ungefähr. Es gilt immer der Satz, sowas kommt von sowas. Also, wenn du siehst, wie es dir geht, dann muss irgendwas gewesen sein, was definitiv der Grund dafür ist, dass es dir jetzt so geht, wie es dir geht. Das ist die Theologie der Freunde, die sich von Hiob 3 bis zum Ende des Buches durchzieht, bis Gott selber eingreift und sagt, was Sache ist und was auch nicht Sache ist. In der Theologie wird für dieses Phänomen der Begriff verwendet, eines sogenannten Tun-Ergehen-Zusammenhangs. Also die Idee der Freunde Hiobs, wenn der Mensch sich so verhält, dann wird sich Gott zwingend so verhalten. Oder bei Hiob umgekehrt, du erlebst, wie es dir geht, also muss das vorausgegangen sein. Jetzt gibt's das natürlich schon. Natürlich reagiert Gott auch auf uns. Und gibt es einen Zusammenhang? Gibt es Zusammenhänge zwischen dem, was wir tun und was Gott tun? Sonst wäre jetzt keine zwei gegenüber. Nur, das Problem ist, in dieser Theologie der Freunde des Hiob, das Zwingende, das Absolute, wenn das so ist, dann ist das so. Und wenn das so ist, dann war davor das so. Also die Frage, konkret bei Hiob, du musst gesündigt haben. Dir wird es nicht so dreckig gehen, wenn du nicht irgendwas am Stecken hättest. Guck, was du versemmelt hast, wo du Schuld auf dich geladen hast, und vielleicht, wenn du das in Ordnung bringst, könnte es dann sein, dass Gott auch wieder nachjustiert. So die Theologie der Freunde des Hiob. Gott Freundschaft. Textet einander nicht mit frommen Worten oder Bibelversen zu. Es gibt Verse, die sind unglaublich klasse. Aber die muss man in guten Zeiten einüben und sich nicht in der Krise unter die Nase reiben. Ein so ein Vers zum Beispiel, den ich echt klasse finde, Römer 8, Paulus wieder. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das ist so ein Vers, den muss man in gute Zeiten einüben. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. In einer Notsituation, in einer Hiobsbotschaft, das jemand unter die Nase zu halten. Du, wir wissen doch, alle Dinge werden uns zum Besten dienen, wenn wir ihn nur lieb haben. Wow. In guten Zeiten einüben. Deshalb lernen wir auch mit den Konfirmanden Bibelverse. Die Dinge muss man holen oder aus der Apotheke holen, wenn man fit ist, dass man es da hat, wenn man es braucht. Also die Frage, wie werden wir wetterfest in der Not nicht einander zutexten, sondern miteinander heulen. Und das machen uns die Freunde Hiobs zum Glück auch vor. Ab Kapitel 3 machen sie alles falsch, was man falsch machen kann in der Seelsorge. Im Kapitel 2 machen sie alles richtig. Da kommen diese Freunde zu Hiob, sie besuchen ihn, das ist das Erste. Unglaublich kostbar. Um was zu tun? Um mit ihm zu heulen. Und wie machen sie das? Sie setzen sich hin, heißt zu ihm auf die Erde. Also Krankenbesuche. Auch im Krankenhaus, wenn es möglich ist, wieder nicht stehen bleiben im Krankenzimmer. Hinsitzen, runter zum Kranken. Auch wenn das komisch ist und man sich unsicher fühlt. Hinsitzen. Und was tun die Freunde Hiobs? Sie schweigen erst einmal und heulen mit Hiob. Wie lang? Eine Woche. Eine Woche halten die, sind die still. Aber man muss es, glaube ich, so sagen. Das muss unser einer mit schwäbischer Power lernen. Aushalten, mitheulen, in den Arm nehmen. Das ist Seelsorge, die wir von den Freunden Hiobs am Anfang lernen können, bevor sie alles falsch machen, was man falsch machen kann. Was macht unseren Glauben stark? Gegenseitig miteinander heulen. So als Kurzfazit meines dritten Punktes. Miteinander heulen. Fazit. Was hilft uns, geistlich weniger wetterfühlig unterwegs zu sein? Beziehungsweise was macht unseren Glauben stark? Das Wissen um die Realität. Die Realität dieser Welt mit ihrem Leid, aber auch um die Realität Gottes, der Erlöser lebt. Klagen ist erlaubt. Und wie? Die Bibel macht es uns vor. Was unseren Glauben stark macht, nicht zutexten. Natürlich werden jetzt andere wieder sagen, aber Gottes Wort ist lebendig und stärkt. Ist alles richtig, mache ich ja genauso. Wir leben von Gottes Wort, das kräftig ist. Aber jetzt hier, heute die Pointe, mitheulen. Und dann die Übung des Blickwechsels. Vielleicht die wichtigste heute. Der Blickwechsel von der Not auf Gott. Und auf den, der sich auf seine Liebe am Kreuz hat festnageln lassen. Ein Herz, das Jesus in sich trägt, das hat Halt. Wieder die verschiedenen Wetterumschwünge. Hier ist die Gewissheit, unser Erlöser lebt. Ich möchte beten. Danke, Jesus, dass du lebst. Danke für deine Erlösung. Danke, dass du das Elend dieser Welt, dass du ihm nicht das letzte Wort lässt. Du hast dich aus dem Staub erhoben. Und danke, dass wir dich einmal sehen dürfen in deiner Herrlichkeit, wenn du wiederkommst und es kein Leid mehr gibt und keine Schuld mehr und keinen Tod mehr. Und auf dem Weg dorthin bitten wir dich, stärke uns den Glauben. Herr, ja, wir wollen nicht nur nach dem Wetter leben, sondern geistlich gegründete Menschen sein, die feststehen und dadurch auch anderen Halt geben. Und für Menschen, die in diesen Tagen besonders angefochten sind, Herr, ist es unser Gebet, komm, 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 du Sohn des Höchsten, komm herab, zerreiß die Finsternis, dass sie in Hiobs Lied mit einstimmen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Amen.